Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Er war ein Theatermagier, Robert Wilson. Jetzt ist er im Alter von 83 Jahren gestorben. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Wir werden gleich an ihn erinnern. Dann hören wir, wie eine KI-generierte Nachrichtensendung im Fernsehen gelungen ist. Heute die Premiere in Springers Welt TV. Außerdem gibt's Theater in Tirol und einen spannenden Podcast hier im Haus produziert, Tech Brotopia. Wir tauchen ein in die wilden Fantasien von Tech-Milliardären im Silicon Valley. Robert Wilson, Theaterautor, Maler, Bühnenbildner, Lichtdesigner, Videokünstler, Architekt und Regisseur. Er hat magische Theaterabende geschaffen. Jetzt ist der Amerikaner im Alter von 83 Jahren gestorben. Viele seiner Theaterstücke hat er mit dem Ensemble oder anderen Künstlern entwickelt. Opern hat er inszeniert und dabei immer seine unverkennbare Handschrift gezeigt, über die wir gleich sprechen werden. Wichtig war ihm immer das Zusammenspiel von Szene und Musik. Im Gespräch mit meiner Kollegin Susanne Burkhardt hat er einst im Zusammenhang mit einer Aufführung bei der Ruhrtriennale genau von dieser Spannung berichtet.
For example, if the music is very active and changing quickly and rapidly, and the staging is with almost no movement.
Beispielsweise, wenn die Musik sehr lebhaft ist, sich sprunghaft ändert und wenn gleichzeitig auf der Bühne so gut wie nichts passiert, dann entsteht eine Spannung zwischen dem, was ich höre, und dem, was ich sehe. Wenn die Musik sehr langsam ist und die Bewegung auf der Bühne sehr schnell, wenn man das richtig macht, dann entsteht automatisch eine Aufmerksamkeit und Spannung wird erzeugt. Was ich sehe, ist etwas anderes als das, was ich höre. Dieser Dualismus von Sehen und Hören führt hoffentlich dazu, dass das eine das andere unterstützt und dass dadurch beides intensiver wird. Vor einigen Jahren habe ich Wagners Lohengrin an der Metropolitan Oper in New York inszeniert. Es war wahnsinnig schwer, den 150-köpfigen Chor der Oper dazu zu bringen, gegen den Rhythmus der Musik zu laufen. Wagners Musik hetzte und hetzte und der Chor lief ganz, ganz langsam. Nicht im Rhythmus der Musik, wie die Blaskapelle einer Highschool. Sie liefen gegen die Musik und dadurch entstand so eine Kraft, so eine Spannung, dass es für mich intensiver war, als die Musik von Wagner nur zu hören. Diese architektonische Struktur half mir, die Musik besser zu hören und in der Konsequenz besser zu sehen.
And that helped me to hear the music better. And consequently I saw better.
Wunderbare Gedanken von Robert Wilson. Wir wollen an ihn erinnern und an seine Kunst im Gespräch mit Michael Lages. Er ist zugeschaltet. Herr Lages, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Ich hatte es gesagt, Wilson hat die Bühne entworfen, hat Kostüme entworfen, das Licht designt, Regie geführt. Er hat eine ganz eigene Theaterhandschrift entwickelt. Wie könnte man die beschreiben?
Also das, was er gerade über Musik sagt und wie man sie besser hört, wenn man sieht, dass es einen Gegensatz zu ihr gibt. Das prägt, glaube ich, auch die frühen Arbeiten, die ich von ihm gesehen habe. Das sind die, die am Thalia-Theater in Hamburg entstanden sind. Also vor allem ein Parsifal, den er noch mit Tancred d'Ors zusammen gemacht hat. Dann vor allen Dingen aber natürlich Black Rider, Alice und die Produktion Time Rocker mit Lou Reed. Da war es immer so. Wir hatten eine Musik, die war sozusagen gegeben. Und wir hatten einen optischen Reiz, der daraus bestand, gleichzeitig einen Text zu verarbeiten und Bewegungen, die nicht unbedingt immer korrespondierten mit dem Text. Also er ist ein Choreograf seiner Darsteller gewesen und seiner Darstellerinnen natürlich auch. Und er ist einer gewesen, der eine sehr, sehr, sehr strenge Form über eigentlich ganz einfache Vorgänge gelegt hat. Also beispielsweise beim berühmten Black Rider. Das sind relativ einfache Aktionen, die dem Freischütz von Karl Maria von Weber folgen. Aber gleichzeitig ist es eine so gestylte, eine so eng gehaltene Bewegungsmotorik gewesen, dass wir immer auf verschiedene Dinge haben achten müssen. Und ich glaube, das gehört zu den wesentlichen Eindrücken bis zum Schluss, die jeder der und jede, wer jemals eine Wilson-Inszenierung gesehen hat, wird diesen Effekt gespürt haben.
Und diesen Effekt, den kann man auch durch ein perfektes Timing erreichen. Ich auch glaube, das ist auch etwas, was jeder erlebt hat, der Robert Wilsons Arbeit mitbekommen hat.
Ja, natürlich, da lag ein Timecode drunter. Das war auf die Sekunde genau gearbeitet, weil ja auch der Apparat des Theaters immer exakt auf die Sekunde akkurat arbeiten musste. Da bewegten sich ganze Bühnenwände und schnurrten auf kleine Gucklöcher zusammen, einer der berühmtesten Effekte, der immer wieder aufgetaucht ist in seinen Arbeiten. Und wir sind sozusagen immer exakt von Sekunde zu Sekunde an die Hand genommen worden und in dieses Werk hineingeführt worden.
Das klingt ein bisschen auch nach Drill, nach Theaterdrill. Hat er den Akteuren da unglaublich viel abverlangt?
Ja, natürlich. Darüber hat sich zwar jemand beklagt, weil es das Ergebnis rechtfertigt, was sie machten, aber natürlich schlimmer noch eigentlich und konsequenter noch als beim gerade verstorbenen Klaus Peymann ist das Theater von Robert Wilson eins der Organisation. Wenn man sagen möchte Drill, dann ist das Drill, selbstverständlich. Es ist aber vor allen Dingen der Versuch, den Apparat exakt im Griff zu behalten, in jeder einzelnen Sekunde des Spiels. Auch deswegen, weil es eben so viel verschiedene parallel laufende Reize gab. Also da musste tatsächlich mit einigen Assistenten, hat glaube ich nie eine Arbeit nur mit einem Assistenten gemacht, immer mit vielen zusammen einen exakten Ablauf des Abends beibehalten. Und das ist ihm in den besten Momenten tatsächlich immer gelungen.
Robert Wilson war auch unglaublich inspirierend für andere. Er hat Workshops gegeben, er hat als Lehrer auch gewirkt. Da hat er da auch Maßstäbe gesetzt, hat er stilprägend gewirkt?
Das können wir hier in Deutschland ja immer nur dann sagen, wenn wir einen dieser Workshops mal mitgemacht haben. Er hat das ab und zu gemacht, sogar so relativ regelmäßig. Einen habe ich mal mitgemacht am Deutschen Theater in Berlin. Es war eigentlich ein Vortrag, eine Lecture, wie das im Amerikanischen heißt. Und da hat er sehr, sehr viel, im Grunde eben wie in dem Gespräch auch, erklärt darüber, wie er auf den Weg geht, den er geht. Das heißt, welche Einflüsse ihn bewegen, dieses oder jenes zu machen. Er hat einzelne Gesten erklärt. Das war ja immer ganz wichtig, dass das Ensemble einen choreografischen Ansatz hatte, der ein bisschen, ja, wie vor 120 Jahren im Stummfilm, tatsächlich einzelne Gesten als Bewegungsmotor für die gesamte Geschichte benutzte. Das ist bis zum Schluss so geblieben. Und deswegen sage ich Choreografie. Wir sind immer über das Spiel auch in die Bewegung hinein gezwungen worden, tatsächlich uns auf einen Rhythmus einzulassen, der nicht unserer ist und der auch nicht einer unbedingt eines einfachen Theaterstücks ist, sondern eines, man darf das mal so sagen, Gesamtkunstwerks.
Robert Wilson, eine ganz starke Persönlichkeit, war er, war auch so ein bisschen ein Theaterguru. Wie haben Sie ihn erlebt, Herr Lages?
Also natürlich ist er das gewesen, auch deswegen, weil es eben die Windmill Foundation in New York gibt, wo er seine Tätigkeit sowohl als Sponsorengeldeinsammler als auch als...
Sehr virtuos.
Ja, extrem. Als auch als Pädagoge wirklich ganz massiv ausgeübt hat. Und wenn man einen dieser Workshops, dieser Lectures mal mitbekommen hat, dann hat man mitgekriegt, dass das magisch ist. Dass er einem tatsächlich für den Moment Dinge einreden kann, die deutlich mit pädagogischem Eros den Menschen sozusagen an verschiedenen Wurzeln packen, an der Verletzlichkeit, an der Empfindsamkeit, an der Bereitschaft, sich einzulassen auf das Abenteuer, auf die Dinge, die man noch nicht erlebt hat und die man vielleicht ohne Robert Wilson auch nie erleben würde. Er ist sozusagen ein menschlicher Auslöser für unterschiedlichste Empfindungen, die man menschlich haben kann, wenn man sich auf dieses wunderbare Abenteuertheater einlässt.
War das vielleicht auch ein bisschen die Gefahr, also dass Black Rider, Sie haben es geschildert, ein bisschen ähnlich dann letztendlich aussah wie Büchners Leonce und Lena oder Wagners Tannhäuser? Also ja, die Handschrift als Markenzeichen, die Marke Robert Wilson?
Das ist ein zentrales Problem. Also speziell in den letzten Jahren, er hat ja in den letzten Jahren vor allen Dingen in Düsseldorf gearbeitet. Dort ist immer noch Moby Dick im Spielplan. Und unter anderem hat er dort auch dieses wunderbare Sandmann-Stück von Hoffmann gemacht. Also es ist ein starker Impetus immer gewesen, aber tatsächlich ist es so gewesen, so schön und wirkungsvoll diese Aufführungen immer gewesen sind, sie hatten etwas sehr Wiederholsames und das hat recht früh angefangen. Das hat eigentlich nach diesen drei großen Hamburger Produktionen begonnen, wo es immer entscheidend war, dass er drei völlig verschiedene Musiker hatte, die ihm da zur Seite standen, eben bis zu Lou Reed, von Tom Waits bis zu Lou Reed. Das hieß damals auch, es sollte anders werden. Tatsächlich hat er diese Form, diese starke Form von musikalischer Herausforderung nicht automatisch wieder bekommen. Also mit Herbert Grönemeyer hat er mal am BE zusammengearbeitet. Das war was anderes. Also es wurde, ich will mal sagen, glatter, zugänglicher, vielleicht sogar auch zugewandter, also nicht mehr so verstörend. Er wollte auch zu Anfang wirklich uns auf Wege führen, die manchmal erschreckend waren.
Die Hamlet-Maschine zum Beispiel, Heiner Müller.
Ja, natürlich. Großartig. Ganz, ganz frühe Sachen. Das war noch im alten Tick, im Theater in der Kunsthalle, im Thalia-Theater in Hamburg. Eine der ersten großen Arbeiten in Deutschland. Es hat ja alles in Köln begonnen mit The Civil Wars und mit Jürgen Flimm und Ludwig von Otting kam er nach Hamburg. Und da war sozusagen der erste große Schwung, der auch verstörend war, auch anstrengend. Und uns und sich selber und das Ensemble immer gerne auch überfordernd, das hat sich ein bisschen geändert. Er hat sich eher darauf eingelassen, dass er wunderbare Darsteller hat. In Düsseldorf immer die Sängerin Rosa Enzgard, die wirklich alles singen konnte, was in seinen Konzepte hineinpasste. Aber es wurde nicht langweiliger. Also das eigentlich wirklich nicht, obwohl man vieles wiedererkannte. Es wurde aber, das ist aber völlig selbstverständlich, es wurde bekannter, es wurde vertrauter. Man wurde nicht mehr so stark überrascht, wie das in den ersten Jahren der Fall war. Aber ganz am Anfang ist diese Robert Wilson-Methodik wirklich absolut atemberaubend und sensationell gewesen. Und wenn man da heute dran denkt, dann jeder und jede muss ins Schwärmen geraten.
Robert Wilson. Im Alter von 83 Jahren ist der amerikanische Regisseur gestorben. Michael Lages hat an ihn erinnert. Herr Lages, Dankeschön.
Gern geschehen.
Während überall noch darüber diskutiert wird, welche Auswirkungen KI auf die Gesellschaft haben wird, welche Risiken und Nebenwirkungen es gibt, die berühmte Kehrseite der Medaille also, während also viel darüber diskutiert wird, schafft der Axel Springer Verlag Tatsachen mit seinem Fernsehsender Welt TV. Dort ist heute erstmals die Sendung KI Welt ausgestrahlt worden, geschrieben und moderiert von einer künstlichen Intelligenz. Jan-Philipp Burkhardt, der Chefredakteur der Weltgruppe, sagt, unsere neue Sendung ist ein Experiment, um zu zeigen, was bereits möglich ist. Die regulären Nachrichtensendungen werden selbstverständlich weiter von echten Menschen moderiert. Über diese Premiere, oder man könnte auch sagen über diese Uraufführung, möchte ich nun sprechen mit meinem Kollegen Hagen Terschüren. Als Einstieg eine Frage in eigener Sache, Herr Terschüren, muss ich mir als Moderator bereits Sorgen um meinen Job machen?
Ich glaube zumindest, dass es nicht so ist. Um zu verstehen, warum das so sein könnte, macht es Sinn zu wissen, wie die Sendung gemacht wird. Und das hat der Redakteur und Kopf dahinter, Paul Klinzig, in einem Gespräch bei Welt TV so beschrieben.
Ich kann ja mal so einen Arbeitstag vielleicht auch mal kurz auflisten. Es geht natürlich erst los mit der Themenfindung. Hier habe ich natürlich künstliche Intelligenz benutzt, der mir verschiedene Themen auch vorgeschlagen hat. Dann geht es weiter zur Textgenerierung. Der Moderator, in dem Fall der Avatar, der braucht natürlich auch einen Text. Auch das habe ich generieren lassen. Zu 90% würde ich sagen, denn ich bin jetzt doch ein paar Jahre schon zumindest im TV-Bereich mit dabei. Da habe ich gesehen, perfekt ist das natürlich noch nicht, aber zumindest 90%, ein paar Kleinheiten habe ich da noch geändert.
Und dieser Avatar, den Klinzig erwähnt, das ist eine künstliche Intelligenz, die genauso aussieht wie er und die Sendung dann auch moderiert. Das Ergebnis, das klingt so.
Starten wir gleich mit den neuesten Meldungen. Erster Halt, Shanghai. Dort hat die Weltkonferenz für künstliche Intelligenz stattgefunden. Mehr als 800 Hersteller haben gezeigt, wohin die Reise geht. Von smarten Assistenten bis zu autonomen Fahrzeugen.
Ja, und Herr Rücke, Sie moderieren die Sendung ja schon eine ganze Weile, also Fazit oder auch andere Sendungen. Und wenn man jetzt diesen echten Paul Klinzig am Anfang gehört hat und am Ende die KI-Version, machen Sie sich da jetzt groß Sorgen?
Also mir ist sofort aufgefallen, dass diese KI-Stimme ja irgendwie hölzern und monotoner klingt als dieser echte Paul Klinzig. Interessant fand ich auch jetzt gerade beim Hören dieses O-Tones, dass man ja wirklich auch mitbekommt, wie er atmet. Und auch so ein paar kleine Mundgeräusche hört man, die bei uns Menschen ja immer selbstverständlich passieren, die allerdings ja in der KI eigentlich ja nicht geschehen müssten. Das wird eingebaut, damit diese Stimme natürlich klingt, in Anführungsstrichen. Interessant ist ja jetzt selbstverständlich neben dem Klang der Stimme das Aussehen. Wir sprechen ja nicht übers Radio, sondern auch über eine Fernsehsendung, Herr Terschüren. Hat denn die KI es geschafft, eine Figur, ja, wie soll ich sagen, anatomisch einwandfrei auf die Bühne, auf den Bildschirm zu bekommen?
Also zumindest, wenn ich so nebenbei in einem Fenster auf meinem Laptop geguckt habe, war ich da beeindruckt von. Dann habe ich genauer hingeguckt und war so, irgendwas stimmt nicht richtig. Dann habe ich mir das Ganze nochmal auf dem Fernseher angesehen und da ist es dann doch schon sehr merkwürdig geworden, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber der erste Eindruck war beeindruckend.
Also KI bei der Stimme geht so, aber auch noch nicht so richtig ideal, bei der Optik auch nicht. Gibt es denn einen Punkt, der bereits jetzt für die KI spricht?
Also laut Klinzing spart das viel Zeit, was ich beim Moderieren aber ehrlich gesagt nicht glaube. So schwer ist es jetzt auch nicht, die fertig geschriebenen Texte einzusprechen. Vor allem muss man der KI ja auch genauere Anweisungen geben, wie das jetzt klingen soll, wie das gesagt werden soll. Was man sich tatsächlich spart, sind Sachen wie Make-up, Garderobe, eine Filmcrew oder im Zweifel sogar ein ganzes Studio. Aber auch da muss man wieder einschränken. Technisch gesehen könnte man das heute auch bei sich in einem Wohnzimmer filmen, mit einer Kamera auf einem Stativ. Mir scheint das alles eher so ein Stunt zu sein, diese Sendung von einer KI moderieren zu lassen, damit Welt-TV dadurch Aufmerksamkeit generieren kann.
Klinzing hat ja gesagt, dass er die KI zur Themenfindung und auch zum Schreiben von Texten benutzt, die er dann diese Texte ja nur leicht redigieren musste. Welche Folgen hätte denn ein KI-Fernsehen jetzt nicht für die Moderation, sondern zum Beispiel für Sie als Reporter?
Ja, das sehe ich dann schon ein bisschen kritischer. Nicht, weil ich mir jetzt super viel Sorgen mache, wenn ich eine aufwendige Recherche mache, mehrere Interviews führe, da tief in Fachthemen reingehe. Da ersetzt mich die KI jetzt nicht. Vor allem, ich berichte ja viel über Technologiethemen. Das heißt, ich probiere das auch immer wieder aus, wie weit ist die KI jetzt wirklich. Und ich finde wirklich regelmäßig Fehler. Also locker die Hälfte aller Sachen, die ich finde, die haben da Fehler. Und dann muss ich das alles ganz genau doppelt und dreifach kontrollieren. Das spart überhaupt keine Zeit. Das muss ich da ganz realistisch sagen.
Klinzing behauptet nun, KI-Fernsehen koste keine Jobs. Die Redakteurin, der Redakteur hätte einfach mehr Zeit für andere journalistische Tätigkeiten. Ist da was dran?
Auf der einen Seite klingt das erstmal gut, aber auf der anderen Seite sieht man, dass Axel Springer durchaus Stellen im Journalismus abbaut. Und ich muss auch sagen, das baut natürlich auch eine Drohkulisse auf. Also wenn es zum Beispiel um Tarifverhandlungen geht, dann ist es vielleicht schwer, auf mehr Geld zu bestehen, wenn die Drohung im Raum steht. Ey, wir haben jetzt diese 5-Minuten-Sendung über KI, vielleicht bauen wir die aus, vielleicht machen wir mehr KI. Willst du wirklich mehr Geld haben? Dazu kommt auch, Axel Springer-Chef Döpfner meinte kürzlich, der Aktienkurs von Axel Springer, der werde in Zukunft gewaltig steigen. Da ist KI dann auch einfach ein Schlagwort, das Investorenherzen höher schlagen lässt. Selbst wenn hier schon auch wieder von der Blase gesprochen wird. Also da gibt es so mehrere Sachen, die im Raum stehen. Und ich glaube nicht, dass es unbedingt Arbeitszeitsparen ist.
Und dazu passt ja auch, dass laut einem Interview im Branchenportal Kress die Rede davon ist, dass von prominenten Springer-Gesichtern wie Ulf Poschert gerade Avatare gebaut werden. Die sollen dann zum Beispiel Artikel auf der Website vortragen, wenn man sie denn nicht lesen will. Wie schätzen Sie das ein? Ist das eine mögliche Zukunft?
Vielleicht. Erstmal klingt es ganz nett, Artikel vorgelesen zu kriegen. Aber ehrlich gesagt bin ich auch da skeptisch. Wir haben vorhin schon die Stimme gehört, die klang jetzt ein bisschen hölzern. Das ist vielleicht für eine einfache Nachrichtenmeldung okay. Aber bleiben wir doch mal bei einem großen Weltbeispiel. Ulf Poschert, der ganze Charakter, den er aufgebaut hat, ist, dass er provoziert, Menschen auf Twitter trollt, politische Thesen raushaut. Man könnte jetzt spaßen, ha, das ist ja super für eine KI. KI macht häufig Fehler. Ulf Poschert hat es auch nicht immer so mit korrekten Sachen. Das müsste man dann alles nicht mehr so überprüfen mit der KI, das passt schon. Aber wenn ich diesen Witz da weglasse und jetzt ein bisschen ernst bin, der ganze Witz ist aber doch trotzdem, dass Ulf Poschert ein Mensch ist. Es hat eine menschliche Komponente, dieses Provozieren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute Lust auf einen KI-Ulf Poschert haben, der über jeden Text auf Welt.de auftaucht, wie Karl Klammer früher in Microsoft Word. Wir sind soziale Wesen. Niemand möchte eine Roboterstimme hören. Schon gar nicht, wenn man irgendwo anruft beim Support und auch nicht bei einem journalistischen Artikel. Und wenn KI-Recherchen in Zukunft reichen statt einer menschlichen Recherche, wozu brauche ich dann überhaupt Medienhäuser? Egal, ob es jetzt Welt-TV ist oder Deutschlandfunk Kultur, da kann ich da auch gleich ChatGPT fragen, mir die ganze Stufe sparen. Und ich bin der Überzeugung, dass in der Medienwelt gerade unsere Menschlichkeit und dass wir es von Hand gemacht haben, die große Stärke sein wird.
Der Springer Verlag und sein KI-Fernsehen, das heute gestartet wurde. Hintergründe waren das von Hagen Terschüren. Romeo und Julia. William Shakespeare hat mit diesem Liebespaar ein Stück geschrieben, das auch nach mehr als 500 Jahren zeitlos wirkt und nachwirkt mit dieser unbedingten Liebe dieser zwei jungen Menschen. Am Abend kam das Schauspiel im österreichischen Telfs, unweit von Innsbruck, in einer ganz besonderen Inszenierung im Rahmen der Tiroler Volksschauspiele auf die Bühne, nämlich als Zirkusshow. Wir werden für Sie einen Zirkus veranstalten, dass Ihnen Liebe und Hass nur so um die Ohren fliegen, hat der künstlerische Leiter des Festivals und der Regisseur des Abends, Gregor Bloeb, angekündigt. Wie spektakulär diese Show war, das wird uns nun Christoph Leibold sagen. Er ist live aus Telfs am Telefon zugeschaltet. Herr Leibold, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Das klingt ja nach einem nicht aufzulösenden Widerspruch. Eine Tragödie und eine Show, deren Ziel es ja ist, kurzweilig zu unterhalten, vielleicht auch durch Akrobatik zu erstaunen. Wie geht das zusammen?
Ja, da kommen Sie eigentlich umgehend auf die Stärken und Schwächen des Abends zu sprechen. Also der Abend funktioniert wirklich glänzend als Show, als Liebestragödie eigentlich nur so bedingt. Es ist auf alle Fälle eine total beeindruckende Theatersause. Es ist eben eine Zirkusrevue, also spielt in einer Manege. Die Darsteller treten durch so einen roten Samtvorhang auf. Der ist eingefasst von einem Bogen, mit Glühbirnen beleuchtet. Da steht auch noch Love drauf und auf dem Manegenboden steht Hate. Es gibt eine Live-Kapelle wie im Zirkus, die hat dann vom Türken Pop, so bei der berühmten Maskenball-Szene, wo sich Romeo und Julia kennenlernen, über Schmuseballade bis zur High-Noon-Stimmung, wenn Julias Cousin Tybalt den Freund von Romeo Mercutio ersticht, die hat alles drauf. Aber im besten Fall ist der Zirkus hier auch, und da nähern wir uns zumindest der Liebestragödie, auch eine Metapher, weil der Zirkus, würde ich mal sagen, ist ein utopischer Ort, also wo Akrobaten durch die Kuppel wirbeln, der Schwerkraft trotzen, und man könnte ja vielleicht sagen, in Shakespeares Verona herrscht auch wie ein Naturgesetz, das Gesetz von Hass und zwischen den verfeindeten Familien Montague und Capulet und Romeo und aus dem Hause Montague und Julia Capulet, die riskieren ja auch vielleicht wie Akrobaten ohne Netz, Kopf und Kragen, um eben dieses Naturgesetz der Rache und des Hasses zu überwinden.
Also Romeo und Julia im Zirkus in einer Manege, so wie Sie es beschrieben haben, folgt daraus, Herr Leibold, dass die Figuren also auch Artisten sind, Dompteure, Clowns?
Dompteure nicht, aber Clowns zum Beispiel, also die Kostüme von Lanne Schäfer, die changieren so zwischen Horror-Clowns eigentlich und Harlekin. Also die haben, viele haben so weiß geschminkte Gesichter, grelle Lippen, auch teilweise abenteuerliche Perücken, die mitunter auch farbig sind. Bei den Kostümen gibt es so gestreifte, zweifarbig gestreifte Hosen, das hat sowas von Till Eulenspiegel. Und Akrobatik, es sind wirklich auch Akrobaten, also Gregor Bloeb hat ein sehr junges, sportliches Ensemble gecastet, da hat wirklich darauf Wert gelegt, dass die beweglich sind, und hat mit einem Trainer, einem Coach, haben die Akrobatik trainiert. Und das ist echt beeindruckend. Zum Beispiel Romeo und Julias berühmte Balkonszene, die spielt eben nicht mit einem Balkon, sondern Julia turnt in so einem Zirkusreif und Romeo schwingt mit einem Trapez um sie herum. Mhm. Wir hängen teilweise kopfüber drin, während sie Shakespeare-Verse sprechen, übrigens in der Übersetzung von Thomas Brasch. Und da muss man sagen, das ist insofern gut, da ist Zirkus nicht nur in erster Linie Spektakel, sondern so dieser Zirkuszauber geht dann gut zusammen mit der Poesie des Stücks.
Zirkuszauber, sagen Sie, also akrobatische Herausforderungen zuhauf. Bleibt da noch Platz für schauspielerische Feinheiten?
Das ist dann so ein bisschen die Kehrseite. Also wenn ich mir mal zum Beispiel das Titelpaar nehme, Dia Agit als Romeo und Desiree Jakobitsch als Julia, also die können erkennbar was und zwar nicht nur turnen und bleiben den Figuren dann trotzdem was schuldig. Also er ist als Romeo so ein bisschen ein Coolio. Es ist echt schön, wie er das spielt, so wie die Fassade bröckelt, die lässige, weil die Liebe einfach entwaffnend ist und er immer wieder so um die Souveränität aber versucht zu ringen und um die Coolness. Aber es bleibt so im Spielerischen und man wartet immer drauf, man kippt das mal in den blutigen Ernst. Und genauso bei Julia, also Desiree Jakobitsch ist so eine rotzige, renitente Julia, aber es ist dann doch eher so ein Teenager, der gegen seine spießigen Eltern aufmuckt. Es ist irgendwie dann doch zu klein gedacht, was aber eben gar nicht so sehr an den Darstellerinnen und Darstellern liegt, sondern an der Regie von Gregor Bloeb, der irgendwie dann nicht die Kurve kriegt. Also wenn ich nochmal eine Szene nehme, die berühmte, es war die Nachtigall und nicht die Lerche. Das ist ja ein Abschied auf. Also man weiß nicht bis wann, ob die sich jemals wiedersehen. Und da ist es dann doch fast so eine komische Nummer zwischen zwei verknallten Teenagern, die nicht voneinander lassen können. Und eigentlich gibt es zu dem Zeitpunkt im Stück ja schon zwei Leichen. Mercutio, der Freund von Romeo, und Tybalt, der Cousin von Julia, sind tot. Also, aber dieser Schatten, der dann über dieser Liebe liegt, da spürt man nicht so recht was davon.
Und jetzt noch hier in Fazit natürlich Ihr Fazit, Herr Leibold.
Ja, es ist jetzt, also Romeo und Julia ist ja jetzt kein Stück, das man auf Biegen und Brechen jetzt auf Politik und gespaltene Gesellschaft hin inszenieren muss. Kann man machen, kann auch funktionieren, muss man aber nicht. Das ist der Abend definitiv nicht. Trotzdem, er ist nur so sehr aufgekratzt zu inszenieren wie hier. Da fehlt mir doch dann letztlich der Abgrund, also eigentlich die Liebestragödie. Wenn man den Abend aber jetzt nimmt für das, was er auch sein will, Show, Spektakel, dann ist es eine absolut runde Sache. Es ist kurzweilig, es ist in sich schlüssig und es ist zumindest mal ein tolles Stück Entertainment-Theater, wo man sich definitiv, würde ich mal behaupten, nicht unter Niveau unterhalten fühlt.
Romeo und Julia als Zirkusshow im Rahmen der Tiroler Volksschauspiel Intelfs bei Innsbruck. Christoph Leibold hat uns live von seinen Eindrücken berichtet.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mehr als 200 Kulturschaffende fordern Bundeskanzler Merz auf, konkrete Schritte gegen das Leid im Gazastreifen zu unternehmen. Der offene Brief ist mit den Worten überschrieben: Lassen Sie Gaza nicht sterben, Herr Merz. Unterschrieben haben unter anderem die Schauspieler Benno Fürmann, Christiane Paul, Merit Becker und Jürgen Vogel. Verurteilt werden darin auch, so wörtlich, die grauenvollen Verbrechen der Hamas. Mitinitiatorin ist die Regisseurin Laura Fischer. Sie sagte im Deutschlandfunk:
Ich bin vor allem erstmal Mensch und Mutter und ich glaube, dieses Leid, was wir da gerade sehen, was in Gaza herrscht, ist einfach nicht mehr aushaltbar und das war für mich der Auslöser, da jetzt was zu tun. Aber ich finde es allgemein auch wichtig, dass die Präsenz, die wir als Kulturschaffende haben, in den Medien und auch bei den Menschen, die auch zu nutzen.
Die Regisseurin Laura Fischer. Museen in Freiburg und Stuttgart haben bereits Raubkunst aus dem heutigen Nigeria zurückgegeben. Nun hat eine weitere Stadt in Baden-Württemberg die Restitution von Benin-Bronzen beschlossen. Der Gemeinderat von Mannheim gab grünes Licht dafür, dass ein Teil der 29 Bronzen aus den Reichs-Engelhorn-Museen zurückgegeben wird. In Gesprächen mit der nigerianischen Seite soll geklärt werden, wie viele der Bronzen Nigeria überlassen werden und wann. Ein Teil könnte als Dauerleihgabe in Mannheim bleiben. Die Benin-Hofkunst wurde 1897 während der britischen Plünderung des Königreichs im heutigen Nigeria geraubt. Nach Mannheim gelangten die Bronzen größtenteils in den 1920er Jahren durch Schenkung oder Ankauf. Was passiert, wenn ein Ministerium Kunst für politische Botschaften nutzt, ohne Erlaubnis? In den USA sorgt das gerade für hitzige Debatten. Laut dem Online-Portal Art News hat die Stiftung des verstorbenen Malers Thomas Kincaid das Heimatschutzministerium DHS scharf kritisiert. Der Auslöser? Ein Social-Media-Post des Ministeriums vom 1. Juli. Darin zu sehen, das Kincaid-Gemälde Morning Pledge, kombiniert mit dem Slogan Protect the Homeland. Das Bild zeigt eine nostalgische Vorstadtszene bei Regen. Zwei Kinder vor einer Schule, eine wehende US-Flagge, typisch für Kincaids romantisierende Darstellung der amerikanischen Heimat. Doch die Stiftung spricht von politischem Missbrauch. In einem Post auf X teilt sie mit, die Verwendung sei nicht autorisiert, das Bild diene hier der Spaltung und fördere Fremdenfeindlichkeit. Die Stiftung fordert, dass der Beitrag entfernt wird und prüft rechtliche Schritte. Auch andere Künstler haben in der Vergangenheit das Ministerium beschuldigt, Werke ohne Zustimmung für nationale Rhetorik zu nutzen.
Kultur und Klima. Über das Umdenken in Architektur, Theater, Kunst und Gesellschaft.
Künstlerinnen, Schriftsteller, auch Musikerinnen, sie haben sich immer auch mit der Zukunft beschäftigt. Sie haben ihrer Fantasie freien Lauf gelassen und zum Beispiel Visionen von der Apokalypse geliefert, die bildmächtig in der Bibel beschrieben sind. Verheerende Sturzfluten, Weltenbrände, totes Land am Tag danach. Wir kennen solche Erzählungen in großer Zahl, auch immer im Kino. Dort wirken Bilder und Szenen besonders direkt und also reizvoll.
Wie ich höre, gibt es da was, das Ihnen nicht gefällt?
Wir haben einen Kometen entdeckt, einen sehr großen Kometen.
Oh, schön für Sie.
Er steuert direkt auf die Erde zu.
Dieser Komet ist ein sogenannter Planetenkiller.
Zum jetzigen Zeitpunkt, denke ich, sollten wir die Ruhe bewahren und sondieren.
Unsere Gäste heute haben eine ziemlich große Entdeckung im Weltraum gemacht.
Wie groß ist das Ding? Kann es das Haus meiner Ex-Frau zerstören? Wäre sowas denkbar?
Es besteht eine hundertprozentige Chance, dass wir alle sterben werden.
Und zwar durch den Planetenkiller. Wir wollen heute hier in Fazit in unserer Reihe Klima und Kultur der Frage nachgehen, wie die Klimakatastrophe, die in allen Teilen der Welt ja immer konkreter wird und die Welt existenziell bedroht, wie die in Filmen reflektiert wird. Horrorshow oder Warnung, Belehrung oder Beruhigung? Am Telefon begrüße ich Alexa Weik von Mosner. Sie ist Roman- und Drehbuchautorin, Filmwissenschaftlerin, Professorin für Amerikanistik in Klagenfurt. Und sie ist Mitorganisatorin einer Filmreihe Ressourcen zu einem Forschungsprojekt Visionen der Nachhaltigkeit in Freiburg. Einen schönen guten Abend, Frau Weik von Mosner.
Schönen guten Abend.
Die Welt ist im Film ja schon oft untergegangen. Wir haben das eben gerade auch gehört, etwa durch den Einschlag eines Meteoriten. Da sind ja immer oder oft dann höhere Mächte im Spiel. Bei der Klimakrise ist das ja etwas anderes. Wir Menschen gefährden die Zukunft unseres Planeten und wir wissen das. Ist also die Klimakrise ein vergleichsweise neues Thema in den Katastrophenfilmen?
Ein vergleichsweise neues Thema vielleicht schon, aber das gibt es schon auch schon seit einiger Zeit. Ich würde mal sagen, der erste Hollywood-Film, der sich wirklich ganz explizit so dem Klimawandel gewidmet hat, war ein deutscher Regisseur, der in Hollywood gedreht hat, Roland Emmerich, mit dem Film The Day After Tomorrow. Und da ging es wirklich schon ganz klar um die Klimakrise und das war schon 2004, ist also schon eine ganze Weile her. So alt etwa, würde ich mal sagen, ist das Klimakino als Genre.
Das Klimakino als Genre, wir sprechen da also über Spielfilme, über Fiktion, über Fantasien.
Genau, wir sprechen also über fiktionale Filme, über Fantasien, wobei zum Beispiel jetzt der Film von Roland Emmerich auch ein tatsächliches Szenario damals verwendet hat, das durchaus von Klimawissenschaftlern auch untersucht wird, den sogenannten Cold Blob im Nordatlantik. Und der hat es natürlich dann mit dem Stilmittel eines Katastrophenfilms eben entsprechend reißerisch aufbereitet, was damals auch ziemliche Wellen geschlagen hat zu dem Zeitpunkt, als er rauskam.
Wie sieht es denn bei nicht-fiktionalen Filmen aus? Ist da vielleicht gar nicht so sehr der Untergang im Zentrum, die Apokalypse, sondern vielleicht auch die Rettung, also eine etwas andere Perspektive?
Ja, das hat sich mit der Zeit verändert. Also 2 Jahre nach The Day After Tomorrow kam ja damals Davis Guggenheims Dokumentarfilm An Inconvenient Truth, eine unbequeme Wahrheit heraus, der auch sehr viele Zuschauer gefunden
hat. Mit Al Gore.
Mhm. Genau, der Al Gore gefeatured hat damals. Und der Film war noch sehr stark eine Warnung, ein Aufmerksam machen wollen, weil sehr stark noch davon ausgegangen worden ist damals, dass man die Leute aufrütteln muss, die Leute aufmerksam machen muss, dass man Bewusstsein schaffen muss für die Gefahren des Klimawandels. Und so waren dann auch die ersten Filme, die dann nach An Inconvenient Truth, nach eine unbequeme Wahrheit rauskamen, die haben oft versucht zu warnen. Die haben schon mit Katastrophenszenarien in dem Sinne gearbeitet, dass sie gesagt haben, wenn wir nichts tun, dann laufen wir in Gefahr, dass wirklich die Situation katastrophal wird.
Warnen heißt emotionalisieren.
Warnen heißt schon auch emotionalisieren, ja, das sieht man auch eben in diesem Film mit Al Gore, man sieht es auch in vielen anderen Dokumentarfilmen, die dann in den Jahren danach rausgekommen sind. Die wollten eben aufrütteln und das heißt schon auch emotionalisieren, aber diese Filme waren eben schon auch der Wissenschaft dann immer verpflichtet und haben eben auch versucht, nicht mit unrealistischen oder übertriebenen Katastrophenszenarien zu arbeiten, sondern mit dem, was die Wissenschaft auch tatsächlich zu den Zeitpunkten prognostiziert hat. Und es waren aber eben sehr viele Filme, die so gewarnt haben. Es wurden immer mehr. Und dann hat sich das langsam in den letzten Jahren etwas verschoben in eine andere Art der Argumentation.
Welche Rolle spielt denn die Angst bei der Bereitschaft von Menschen, ihr Leben zu ändern? Ist Angst vielleicht, Angst im Film, ist das vielleicht doch ein guter Ratgeber?
Also es ist eben oft kritisiert worden, weil diese früheren, also die Dokumentarfilme, die so ab 2006 entstanden sind, haben eben oft dadurch, dass sie warnen wollten, oft eben auch mit Angst gearbeitet, Sachen gezeigt, über mögliche Entwicklungen in der Zukunft gesprochen, die durchaus auch Angst erzeugen konnten. Und das war schon auch bewusst so gemacht, um eben zu warnen. Das wird oft insofern kritisch gesehen, dass wenn man Angst erzeugt, aber keine direkten Handlungsoptionen dabei auch offeriert, dass das dann eben auch zu Frust führen kann oder auch zu einem Rückzug, weil wenn ich zu viel Angst habe, wenn ich mir zu sehr Sorgen mache, viele Menschen machen sich heutzutage natürlich auch Sorgen über den Klimawandel und jetzt sehe ich das auch noch in einem Film und werde auch noch wachgerüttelt, das kann auch überwältigend sein.
Und lähmend. Hm.
kann auch lähmend sein, genau. Vor allen Dingen, wenn man einfach dann nichts Konkretes an die Hand bekommt, was man tun kann. Und das sind jetzt auch so die Filme, die wir jetzt zum Beispiel in unserer Vision der Nachhaltigkeit-Reihe zeigen. Sie haben jetzt schon erwähnt, die Ressourcenreihe, die gerade gelaufen ist, davor im letzten Jahr haben wir eine Reihe zum Thema Klimaschutz gezeigt. Und das sind eben alles Filme, die sehr stark lösungsorientiert sind, die eben nicht so sehr versuchen, Angst zu evozieren, sondern mehr den Fokus auf konkrete Dinge legen, die zum Beispiel geändert werden können. Jetzt sagen wir mal, ein Film, wo es darum geht, wie man Städte resilienter machen kann, grüner machen kann, Versiegelung wieder aufbrechen kann. Diese Filme, da haben wir zum Beispiel dann auch immer direkt danach noch eine Diskussion, ein Gespräch mit Menschen, die sich vor Ort schon engagieren, um solche Veränderungen zu erreichen. Also wir sehen da jetzt im Moment in unserer Forschung eine sehr positive Reaktion, weil es eben konkret ist und sozusagen was man tun kann. Also nicht nur irgendwie Angst haben, sondern was ist denn auch konkret möglich auf einer lokalen Ebene. Wichtig ist eben auch ein kulturelles Umdenken, ein politisches Umdenken, und da geht es eben auch sehr viel in den Filmen, die wir zeigen, darum.
Die Klimakrise im Kino in unserer Reihe Klima und Kultur. Alexa Weik von Mosner war das, Filmwissenschaftlerin, Amerikanistin. Sie ist Mitorganisatorin dieser Filmreihe Ressourcen, Visionen der Nachhaltigkeit in Freiburg. Frau Weik von Mosner, Dankeschön, guten Abend.
Sehr gerne.
Die Amtseinführung von Donald Trump in Washington. In der VIP-Loge dicht hinter dem Präsidenten drängen sich die Tech-Milliardäre Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sam Altman. Das einst staatsferne Silicon Valley ist jetzt mittendrin. Wer hier applaudiert, prägt nicht nur die digitale Zukunft, sondern inzwischen auch die Machtverhältnisse in den USA. Was sich in den Köpfen der Tech-Bros abspielt und welche Visionen sie haben, darum geht es in der neuen Podcast-Serie Tech-Bro-Topia. Mitrecherchiert und mitgeschrieben an dieser Serie hat Jaya Mirani. Sie ist zugeschaltet. Guten Abend.
Guten Abend.
Die Serie will dem Mindset dieser Tech-Bros nachspüren. Was treibt denn das Silicon Valley und seine Tech-Elite überhaupt an?
Also das sind tatsächlich relativ viele Strömungen. Gemeinsam haben sie aber so eine Art unerschütterlichen, fast schon religiösen Glauben an diese Dreifaltigkeit von freien Märkten, Kapitalismus und Technologie. Und das Weltbild ist ein Mix aus, würde ich sagen, fast schon Science-Fiction, aber auch knallharten ökonomischen Interessen. Also Steuern runter, Sozialstaat weg, alles deregulieren. Und die Überzeugung, dass es für jedes Problem eine technologische Lösung gibt, die vereint auch diese ganzen Strömungen. Und Philosophin Emile Torres zum Beispiel war selber Teil der Szene und hat uns im Podcast auch erzählt, wie weit diese Ideologie geht.
Ich glaube, man kann es treffend als eine Art religiöse Weltanschauung beschreiben, die im Silicon Valley sehr einflussreich ist.
So eine technik-utopische Vision, in der potenziell auch der Mensch obsolet ist.
Our species will be disempowered, marginalized.
Unsere Spezies, die Menschheit, wird entmachtet, an den Rand gedrängt und letztlich eliminated. Ausgelöscht.
Also ein relativ drastisches Szenario. In den Schlagzeilen wird in den letzten Monaten deshalb auch oft von Technofaschismus und Endzeitfaschismus gesprochen.
Wie sehr prägen denn diese Strömungen bis jetzt schon die Politik?
Also dieses Mindset hat sich ja bereits schon in Realität umgesetzt. Also das beste Beispiel, was glaube ich auch das bekannteste ist, ist Doge, also das Department for Government Efficiency, bei dem Elon Musk auf Präsident Trumps Betreiben hin am Anfang des Jahres blitzschnell US-Behörden eingestampft hat, Beamte entlassen, Budgets gekürzt. Und Elon Musk ist ja inzwischen schon wieder raus aus dieser Rolle. Und die Beziehung zwischen Trump und Musk ist ja aktuell eher Status, es ist kompliziert. Aber Doge ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Silicon Valley-Ideologie konkret die Politik beeinflusst. Die Wurzeln führen nämlich direkt zu Curtis Yarvin, Vordenker von Neoreaktionismus und Akzelerationismus.
Akzelerationismus, Sie hatten auch das Stichwort schon genannt, Eiltempo. Das ist eine philosophische Denkschule, das hat etwas mit Beschleunigung, mit Zuspitzung zu tun. Was bedeutet denn dieser Begriff Akzelerationismus für die Tech-Bros?
Im Grunde Beschleunigung und in dem Fall sowas wie Kapitalismus auf Speed, also radikale Beschleunigung von technologischen und gesellschaftlichen Prozessen, um das Bestehende zu überwinden. Also zum Beispiel Move Fast and Break Things war ja früher das Motto von Facebook Anfang der 2000er und das jetzt aber eben nur für die Politik oder für die Gesellschaft selber. Und technologischer Fortschritt wird dabei fast blind gefeiert, auch wenn die Mehrheit überhaupt gar nicht mehr mithalten kann. Das Ziel ist nämlich, diese vermeintlich unvermeidliche Zukunft schneller herbeizuführen, egal wie viele Menschen auf der Strecke bleiben. Also Technologie vorantreiben.
Wie kommt man denn bei einer journalistischen Recherche diesem Mindset auf die Spur? Wie bekommt man da überhaupt was raus?
Also wir haben monatelang mit einigen der wichtigsten BeobachterInnen und ExpertInnen dieser Tech-Right gesprochen oder dieser Tech-Szene. Zum Beispiel mit dem Medientheoretiker Douglas Rushkoff, der als Digital-Intellektueller weltweit bekannt ist und zum Beispiel Begriffe wie Digital Native oder Viral Media geprägt hat. Und auch mit zum Beispiel Transhumanist Max Moore oder mit Anna-Verena Nostoff, die Co-Direktorin des Critical Data Lab ist. Und teilweise haben wir sogar mit den Tech-Milliardären selbst gesprochen, zum Beispiel mit dem deutschen Christian Angermeier, der als Vertrauter von Peter Thiel gilt, ebenfalls einem alten Bekannten, und Elemente des Transhumanismus vertritt.
Also Transhumanismus wäre für mich, wenn wir sagen, you know what, lass uns jetzt Gene-Editing machen und uns Flügel wachsen.
Ja, also der Kerngedanke bei dieser Bewegung ist, dass der menschliche Geist praktisch vom Körper losgelöst wird und dann in die Cloud hochgeladen wird. Also das ist dann so das Ziel des Transhumanismus.
Das muss man sich vorstellen. Das Gehirn in der Cloud, technologische Elitenherrschaft. Das klingt ja wie ein dystopischer Fantasy-Roman.
Ja, tatsächlich nehmen sich auch viele der Tech-Bros und der Tech-Ideologien die Literatur als Inspiration. Ganz beliebt ist da zum Beispiel die Autorin Ayn Rand, die ist in den USA relativ bekannt und die ist auch für den USA-Libertarismus zum Beispiel super wichtig. Und in ihrem Roman Atlas Shrugged, das heißt Atlas wirft die Welt ab, beschreibt sie etwas, was einer sogenannten Privatstadt relativ ähnlich kommt. Und das ist eine von Industrietitanen gegründete geheime Enklave, wo der Staat gar nichts mehr zu sagen hat. Und ganz ähnlich versuchen es nämlich heute auch einige Tech-Milliardäre. Die Privatstadtbewegung haben wir uns nämlich auch angeschaut. Und in der wollen die Tech-Bros ihre eigenen Fantasieinseln des Kapitalismus schaffen. Da gibt es bereits auch reale Projekte, zum Beispiel auch von Duras. Vieles ist aber gerade noch in Planung. Zum Beispiel die Gruppe Praxis, die Schlagzeilen gemacht hat in letzter Zeit, weil sie Grönland kaufen wollte, was natürlich nicht so geklappt hat und dort ihr eigenes Reich aufbauen wollte. Aber sie haben dafür sogar Rückendeckung bekommen von Trump selber. Und diese ganze Bewegung geht auch einher mit so echten Kolonialismus-Fantasien und einem zutiefst imperialistischen Denken. Zum Beispiel hat Praxisgründer Dryden Brown Grönland bzw. die Erde nur als wirklich Starthilfe gesehen für das eigentliche Ziel.
I mean, I think there aren't many frontiers left on Earth.
Ich glaube, es gibt nicht mehr viele Grenzen auf der Erde.
Wir
müssen herausfinden, wie wir in ein paar Jahren ein Raumschiff zum Mars schicken können, wie Elon sagt. Wir müssen herausfinden, wie wir eine Stadt auf dem Mars bauen können.
Also es geht um Schicksal, um das Frontier, um neue Welten und um das ultimative Ziel, nämlich den Mars. Also das letzte Frontier, den Weltraum erobern, was ja auch zum Beispiel Elon Musks große Idee ist.
Jetzt ist natürlich die ganz entscheidende Frage, wie ernst sollte man diese Silicon Valley Zukunftsvision, diese Ideologien, diese Fantasien, Fantastereien, wie ernst sollte man die nehmen?
Ja, manches klingt davon zwar fast wie irgendwie Spinnerei und Verschwörungserzählungen und viele dieser Projekte scheitern auch tatsächlich bislang in Realität oft, aber es gibt ja auch bereits sehr reale Folgen, wie eben an meinem Beispiel Doge sehen kann. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass das alles Leute sind mit extrem viel Geld und damit auch gewissen Macht und Einfluss. Und die versuchen wirklich, politische Systeme nach ihren Vorstellungen umzubauen. Also die Tech-Bros wollen die Zukunft bestimmen und die Demokratie passt dabei so selten, eher selten in die Pläne rein. Und im Podcast wollen wir eben zeigen, wie aus diesen verschiedenen Puzzleteilen, diesen verschiedenen Strömungen eben diese Vision einer anti-egalitären und antidemokratischen Utopie entsteht. Und warum wir da vielleicht genauer hinschauen müssen.
Das also zu hören, nachzuvollziehen in Tech Brotopia. Der Podcast ist ab sofort in der DLF Audiothek App verfügbar. Alle 6 Folgen. Mit daran gearbeitet, recherchiert hat Jaya Mirani. Vielen Dank. Guten Abend.
Dankeschön.
Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel.
Mensch Kai, bist ja ein verwegner Typ. Du hast diese Stadt nur ein bisschen zu sehr lieb. Drum denkst du und hängst nu am Größenwahn. Doch das ist gerade das, was Berlin nun gar nicht kann, dichtet etwas holprig Gerion Asmuth in der Taz in seinem Protestsong gegen die Berliner Bewerbung für Olympia 2036. also 100 Jahre nach der Berliner Olympiade im Nazi-Deutschland. Asmut ist Taz-Redakteur. Wohl auch besser so, denn unter dem Liedtext steht ein Link zum Video von Asmuts Protest-Rap. Und das dürfte musikalischen Menschen gewisse Schmerzen bereiten. Oder verkennen Sie nur einen Rapper, der seiner Zeit voraus ist? So wie jene, die 1957 wütend gegen Ernst Jandls lautmalerisches Antikriegsgedicht Schützengrimm protestierten, das der österreichische Dichter und Lehrer in einer Zeitschrift veröffentlicht hatte? Jandl wurde als Verderber des Volkes geschmäht, der aus dem Schuldienst entfernt werden müsse, erinnert uns Thomas Schmid in der Welt an den Vorfall zu Jandls 100. Geburtstag an diesem Freitag. Vom kurz verhassten Dichter zum lange verehrten Lesungspopstar. 1965 feierten ihn in der Royal Albert Hall in London 4000 begeisterte Zuhörer. Jandl zertrümmerte mit Absicht den Weihecharakter von Lesungen. Es durfte gelacht werden, schreibt Schmid, der Jandl einen Sprachrevolutionär nennt. Seine Gedichte können als sprachliche Anleitung für die großen Auseinandersetzungen unserer Zeit gelesen werden, schreibt die Schriftstellerin Theresa Präauer in der Süddeutschen. Sie deutet Jandls berühmtes Gedicht »Lichtung« über die Verwechslung von rechts und links bzw. rechts und rings politisch. Wir, das Volk, die USA, Europa, Frieden, Waffenlieferung, Atomenergie, River, Riviera, Religion, Demokratie. All diese Wörter suchen doch, gerade heute wieder, ihre Plätze zwischen links und rechts, oben und unten, schreibt Präauer in ihrer durchaus steilen oder steiren These. In Jandls Gedicht steckt in der Verwechselbarkeit sowohl eine Mahnung oder Warnung an uns Leserinnen und Leser, als auch, in der optimistischeren Lesart, die Möglichkeit zum Kompromiss. Auch Kira Kramer deutet etwas politisch, außerdem gesellschaftlich, und zwar eine Werbekampagne. Die sei das Sinnbild von Trumps Amerika, schreibt sie in der Frankfurter Allgemeinen. Die Schauspielerin Sydney Sweeney, eine blonde, schlanke Frau mit blauen Augen, macht Werbung für eine US-amerikanische Jeansmarke mit dem Slogan »Sydney Sweeney has great jeans«. Das kann wegen des Gleichlauts bedeuten, dass sie tolle Jeans trägt, aber auch, dass sie tolle Gene hat. Seitdem stürzen sich Kulturkämpfer auf das Thema. Nun auch von rechts Ulf Poschardt, der in letzter Zeit wie der Peter Hane des Springer Verlags klingt. Linksradikale, dick wie dünn, rasten aus, weil sie die Ironie, den Humor hinter dem Wortspiel missverstehen wollen und weil die Werbespots ein Menschenbild rekonstruieren, das die woken Umerziehungsfreunde zu zerstören versucht haben, schreibt Poschardt in der Welt und feiert, dass die Zeiten von Body Positivity, die fetten Jahre, wie er sagt, vorbei seien. Brutaler kann man kaum sagen, normale Körper verkaufen sich nicht mehr, schreibt dagegen Kia Kramer in der FAZ, allerdings ohne den Poschardtschen kulturkämpferischen Schaum vor dem Mund. In Kramers Augen scheinen sich Linke und Rechte bei diesem Thema mehr zu ähneln, als ihnen lieb sein dürfte, rings und lechts eben. Gerade springen rechte Unterstützer wie linke Kritiker über das Stöckchen, das die Werbeindustrie ihnen nicht einmal kniehoch hinhält, schreibt Kramer. Der Skandal war nicht nur eingepreist, sondern das Ziel. In der Werbung galt schon immer, Aufmerksamkeit ist die höchste Währung. Die höchste Wählung, hätte Ernst Jandl gesagt.
Der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.